Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2019, Folge 35. Krank. Von Bernhard Albrecht. Aus Stern Nummer 37 vom 5.9.2019. Gelesen von Anke Stopper. Die Logik der Ökonomie verdrängt das Ethos der Heilkunst. Sie macht unsere Kliniken kaputt und gefährdet Patienten. Ärzte wehren sich und fordern eine Wende. Niemand entkommt dem Krankenhaus. Die meisten von uns verbringen ihre ersten Lebenstage dort, sehr viele ihre letzten Wochen und Monate. Dazwischen liegen Jahrzehnte, in denen wir immer wieder auf die Kliniken angewiesen sind, wegen Kreuzbandriss, Schlaganfall, Krebs. Oder zumindest darauf vertrauen müssen, dass sie im Notfall da sind, um zu helfen. Wir alle hoffen, im Krankenhaus Heilung und Linderung zu finden. Diese Hoffnung wird zu oft enttäuscht. Patienten und Angehörige spüren, wenn sie Ärzte, Schwestern und Pfleger an sich vorbeihasten sehen, dass an diesem Ort der Einzelne mit seinen Beschwerden und Ängsten wenig zählt. Immer wieder erschütterten vermeidbare Skandale das Vertrauen. Die Ausbrüche multiresistenter Keime, die Manipulationen bei Wartelisten für Organspendeempfänger. Oder die Berichte Angehöriger über die teils qualvolle lebensverlängernde Behandlung von Sterbenden, die eher dem Gewinn dient als dem Wohl des Todgeweihten. Einzelfälle, hofft man. Dort, wo man selbst sich Ärzten anvertrauen muss, ist es anders. Oder nicht? Es ist mittlerweile das ganze System, das krank ist. So leistet sich Deutschland zwar eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt, neueste Therapien sind verfügbar, und doch sterben wir im Durchschnitt früher als die Menschen in vielen vergleichbaren Ländern. Griechenland gibt nicht einmal halb so viel Geld pro Einwohner für Gesundheit aus, aber die Lebenserwartung ist selbst dort höher. Unser Kliniksektor bietet Beschäftigung, Hightech und Profite. Doch bei seinem eigentlichen Produkt, der Gesundheit, bleibt er unter den Erwartungen. Warum? Weshalb etwa werden in Deutschland so viele Patienten wegen Hüft-, Knie- oder Rückenbeschwerden unnötigerweise operiert, während zugleich chronisch kranke Kinder und Alte, die dringend Hilfe brauchen, heute nicht selten bereits in den Notaufnahmen abgewiesen werden? Fast nirgends auf der Welt arbeiten derart viele und so gut ausgebildete Ärzte und Pflegekräfte, dennoch fehlt die Zeit für Gespräche mit den Patienten. Warum? Der Stern hat mit mehr als 100 Medizinern aus ganz Deutschland gesprochen, um Antworten zu finden. Mit Assistenzärztinnen, Klinikdirektoren, Präsidentinnen von Fachgesellschaften und von Ärztekammern, mit Ethikern. Viele erleben dramatische Missstände. 7 Augenzeugenberichte sind hier dokumentiert, weitere folgen online auf stern.de. In den Gesprächen wirkten die Ärzte getrieben von der ständigen Sorge, dass sie die Sicherheit ihrer Patienten nur mit Mühe, wenn überhaupt noch, gewährleisten können. Aus diesen Gesprächen, in denen so viele die gleichen Missstände beklagten, entstand die Idee des Ärzteappells. Bei Redaktionsschluss hatte er 215 Unterzeichner, viele bedeutende Organisationen schlossen sich ihm an. Der Schritt an die Öffentlichkeit fällt vielen Medizinern nicht leicht, denn er ist riskant. Die Oberärztin Silvia Wieker etwa verlor 2018 ihre Anstellung am Klinikum Bayreuth, nachdem sie öffentlich auf Probleme mit falschen Diagnosen und Therapien in der Kinderneurologie hingewiesen hatte, die aus ihrer Sicht bestanden. Stern Nummer 43, 2018. Wieker sagt, man kann auch heute noch in Krankenhäusern problemlos sein Brot verdienen, aber nur unter 3 Grundvoraussetzungen. Seid blind, taub und stumm. Der pauschalengerechte Patient. Fast alle vom Stern befragten Ärztinnen und Ärzte nannten 2 Ursachen für die Misere: extremen ökonomischen Druck und das vor 16 Jahren eingeführte und in seiner Radikalität international einzigartige Abrechnungssystem nach Fallpauschalen. Für diese DRGs, Diagnosis Related Groups, werden Diagnosen in Fallgruppen gruppiert und pauschal vergütet. Nach der Faustregel: je höher der Aufwand, desto mehr Geld. Der fatale Effekt? Patienten rechnen sich, egal wie krank sie sind, in diesem System vor allem, wenn an ihnen viele Prozeduren durchgeführt werden. In der DRG-Logik sind das alle Eingriffe von einer Spritze über Magenspiegelungen bis hin zu großen Operationen. Wer im Krankenhaus Hilfe sucht, erfährt gewöhnlich nicht, wie die Abrechnungsmechanismen des DRG-Systems sich zu seinem Nachteil auswirken können. Jan Walz, Name geändert, war einfach froh, von seinen Schmerzen erlöst zu sein. In einer Hamburger Notaufnahme hatten Ärzte Harnsteine entdeckt und ihm eine Schiene in den Harnleiter geschoben, um diesen langsam zu weiten. 2 Monate später solle Walz wiederkommen, dann werde der Stein mit Stoßwellen zertrümmert und entfernt. Das wochenlange Leben mit der Schiene war schlimm. Bei jeder unbedachten Bewegung hatte ich Schmerzen und Harndrang, immer wieder war Blut im Urin, sagt Walz. Heute weiß er, dass er sich maximal 14 Tage hätte plagen müssen. In unkomplizierten Fällen gibt es keinen medizinischen Grund, die Schiene länger im Körper zu lassen. Aber einen wirtschaftlichen. Ab Tag 31 gab es für seinen Fall etwa 1.400 Euro mehr. Es ist ein harmloses Beispiel für das Übergreifen marktwirtschaftlicher Interessen auf einen der schützenswertesten Bereiche unseres Lebens. In den schlimmen Fällen geht es darum, ob Menschen ihr weiteres Leben selbstständig oder behindert verbringen, ob sie weiterleben dürfen oder sterben dürfen oder müssen. So wie womöglich im Fall der 71-jährigen Angela S. Bis heute fragt sich ihre Familie, warum die Krebspatientin im Endstadium noch so lange leiden musste. Technisch gesehen lag es an der künstlichen Beatmung, die sie selbst wohl nie gewollt hätte. Ein Intensivmediziner hatte ihr den dazu nötigen Tubus in die Luftröhre geschoben, obwohl bereits ein Schlaganfall, Arterienverschlüsse in beiden Beinen und eine Lungenentzündung die Todkranke weiter geschwächt hatten. Weil seine Mutter kaum zu Bewusstsein kam, sprach der bevollmächtigte Sohn für sie. Er sagte: keine lebenserhaltenden Maßnahmen. Doch Angela S. starb erst 4 Monate später, nach 11 weiteren Operationen. Massive Fehlanreize im Abrechnungssystem seien es, die solche Entscheidungen beeinflussten, sagt der Palliativmediziner Matthias Töns, der den Fall gut kennt. Ein Tag Beatmung bringt einem Krankenhaus bei Schwerkranken aktuell 25.495 Euro. 4 Tage schlagen mit 58.215 Euro zu Buche. Für Angela S. wurde im Jahr 2017 die Langzeitbeatmungspauschale A06A abgerechnet. Damals waren das 207.648 Euro. Gerade wenn Komplikationen einen Fall weniger profitabel machen, kann die lukrative Beatmung die Bilanz retten. Dabei können Langzeitbeatmungen selbst viele Komplikationen verursachen. Lungenschäden, eine Muskelnervenkrankheit oder ein oft tödliches Gallenleiden. Natürlich wäre es auch denkbar, dass der Arzt, der den Beatmungstubus einschob, seine Patientin einfach nicht aufgeben wollte. Ökonomisch gesteuerte Entscheidungen spielen sich sehr oft in einem Graubereich ab, in dem Ärzte aus medizinischen Erwägungen so oder anders handeln könnten. Die Statistiken allerdings lassen den sicheren Schluss zu, dass sie hochwirksam sind. Das große Geld. Woher kommt der Druck? In den 1990er Jahren nahm die Ökonomisierung der Medizin Fahrt auf. Politiker fürchteten damals eine Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Und tatsächlich herrschte Misswirtschaft auf Kosten der Beitragszahler. Krankenhäuser bekamen Festbeträge für jeden Tag, den Patienten dort verbrachten, egal wie krank sie waren. Man behielt sie gern lange da, besonders übers Wochenende. Das DRG-System sollte Patienten davor schützen. Es sollte Transparenz bringen, die Kassenbeiträge stabil halten und obendrein die im internationalen Vergleich zu vielen Krankenhäuser in einen Verdrängungswettbewerb zwingen. Nichts funktioniert besser als der freie Markt, dem neoliberalen Glaubensbekenntnis huldigten Politiker quer durch die Parteien. So bereitete CSU-Gesundheitsminister Horst Seehofer die Einführung der Fallpauschalen vor. Die Grüne Andrea Fischer vollzog sie, die SPD-Frau Ulla Schmidt zementierte sie. Im Mikrokosmos vieler Krankenhäuser zeigt sich die Entwicklung heute daran, dass kaufmännische Direktoren den Ärztlichen vorgesetzt sind. Ökonomen aber sind nicht dem ärztlichen Ethos verpflichtet. Ihr Erfolg, so will es das System, bemisst sich an Zahlen. Es ist nicht Niedertracht, sondern bloß natürlich, dass Ökonomen den DRG-Katalog exakt so lesen wie Steuerbestimmungen. Mit dem Ziel, sie so auszulegen, dass ihr Unternehmen viel verdient. Und so müssen immer mehr Fälle in gleicher Zeit behandelt werden. Je mehr, desto mehr Erlös. Seit der Einführung der Pauschalen steigt die Zahl der Krankenbehandlungen stetig. Es ist eine europaweit einzigartige Entwicklung. So kommt es, dass in Deutschland zwar mehr Ärzte arbeiten als in vergleichbaren Ländern, sie haben jedoch pro Fall am wenigsten Zeit. Dieses knappe Gut sollen sie tunlichst nicht für ertragsschwache Gespräche mit Patienten vergeuden. Auch das oft richtige Abwarten und Nachdenken über die beste Therapie ist nach dieser Logik verlorene Zeit. Belohnt wird im DRG-System Aktionismus. 40.000 Prozeduren nennt der Leistungskatalog. Sie werden auf komplizierte Weise zu einer Gesamtvergütung verrechnet, in die auch Faktoren wie Diagnose, Erkrankungsschwere oder Alter einfließen. Kaum ein Arzt versteht noch, wie genau. Wenn eine Prozedur erledigt ist, muss sie sogleich dokumentiert werden. Ein neuer Beruf ist bald nach der Einführung des DRG-Systems entstanden. Codierer fanden im gewaltigen Prozedurenkatalog nach jeder Ziffer, die sich abrechnen lässt. Nur nichts übersehen, keinen Cent zu wenig abrechnen. Auch der im Ringen um das Geld natürliche Widersacher der Krankenhauscodierer, der medizinische Dienst der Krankenkassen, rüstet sich mit solchen Spezialisten hoch. Es werden immer mehr. Gegenseitig schaffen sie einander Arbeit, wie die Steuerbeamtin dem Steuerberater. Subtile Zwänge. Mit Zuckerbrot und Peitsche machen sich in dieser Kampfzone Geschäftsführer ihre Mediziner gefügig. Mit weit verbreiteten Bonusverträgen korrumpieren sie Ärzte, vor allem solche in leitenden Positionen. Je mehr lukrative Patienten diese heranschaffen, umso höher werden ihre Sonderzahlungen. Tumorkranke etwa sind lohnend. So kommt es, dass selbst in Zeiten großer Fortschritte der Krebstherapie immer noch viele Erkrankte nicht in von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierte Zentren kommen, sondern in Provinzkliniken, wo die Ärzte kaum Routine mit den ausgefeilten Operationsverfahren und Behandlungsschemata haben. Es kann sie im Extremfall Lebensjahre kosten. Auch subtile Erpressung wirkt. Liefern Chefärzte nicht, werden ihren Abteilungen Stellen gestrichen. Dann haben alle im Team Angst, noch mehr arbeiten zu müssen und denken darüber nach, wie man Erlöse erzielen kann, sagt Justus Hilpert, der früher eine Intensivstation leitete. Die ökonomische Logik höhlt in diesem System die ärztliche Logik aus, resümiert der Freiburger Medizinethiker Giovanni Maio. Belohnt werde nicht der sorgfältige, sondern der stromlinienförmige Arzt, der fließbandartig vorgehe. Der Arzt lernt, Patienten schon bei der Notaufnahme nicht nur nach dem medizinischen Bedarf zu klassifizieren, sondern ob sie Gewinn versprechen. Das perfide sei, niemand schreibe ausdrücklich vor, so zu denken. Der Arzt selbst meint, sich diese Vorschrift machen zu müssen. Mario geißelt das als ideelle Verformung der Ärzte. Wie oft Ärzte verformt werden, weiß kaum jemand so genau wie der Bremer Ethiker und Arzt Karl-Heinz Wehkamp. Er hat es erforscht, gemeinsam mit einem ehemaligen Klinikgeschäftsführer. Die beiden reisten durch Deutschland und fragten Dutzende Ärzte und Geschäftsführer anonym, wie oft betriebswirtschaftliche Vorgaben ärztliche Entscheidungen beeinflussen. Die Geschäftsführer stritten solche Einflüsse ab, wohingegen fast alle Ärzte sie spürten. Viele sprachen von durchgängig, täglich, bei jeder Visite oder immer mehr, sagt Wehkamp. Nicht wenige leiden darunter und versuchen sich zu wehren, doch es geht eben nicht immer. So berichteten 2/3 der Befragten von Operationen ohne echte Notwendigkeit, fragwürdigen Herzkathetermaßnahmen, Darmspiegelungen und verlängerten künstlichen Beatmungen. Die Mehrheit der Ärzte gab an, Patienten aufgenommen zu haben, die nicht unbedingt ins Krankenhaus gehören, um mehr Fälle zu bekommen. Denn je mehr Fälle, desto sicherer das Überleben der Klinik. Es gab eine heimliche Agenda hinter der Einführung der Fallpauschalen, resümiert Günther Jonitz, Präsident der Ärztekammer Berlin, der das DRG-System stets bekämpft hat. Weil sich kein Lokalpolitiker traut, die kleine Klinik vor der eigenen Haustür zu schließen, sollte es der Wettbewerb richten. Der Wettbewerb, ein gesichtsloser Götze, unter dessen Ägide sich der unrentabel Arbeitende selbst beseitigt. Tatsächlich treiben die Bundesländer Kliniken in die roten Zahlen, indem sie ihnen seit Jahren Geld für Investitionen vorenthalten. In Deutschland, ein weiterer nationaler Sonderweg, sind die Länder für Baumaßnahmen und die Anschaffung etwa von medizinischen Geräten zuständig, die Kassen hingegen für sämtliche Kosten rund um die Patientenversorgung. Aufgrund der staatlichen Schmalhanserei finanzieren die Krankenhäuser heute jedoch vielfach ihre Infrastrukturinvestitionen aus den Fallpauschalen. Systemwidrig. Dafür sparen sie Personal, für dessen Gehälter die Pauschalen gedacht sind. Mehr als 1/3 der Kliniken liegt heute in der Hand von privaten Trägern. Diese finanzieren aus den Fallpauschalen zusätzlich noch die Renditeerwartungen der Anteilseigner. Die Unterstützer des Ärzteappells sind sich einig. So darf es nicht weitergehen. Ein Notstopp muss her. Längst formieren sich die Mediziner zum konzertierten Widerstand. Vorneweg die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin mit einem Ärztekodex. Medizin vor Ökonomie, hinter dem sich 30 Organisationen scharen. Dieser Kodex und andere Stellungnahmen hochrangiger Institutionen waren Vorlage für den Ärzteappell. Der Kodex ruft Ärzte dazu auf, sich wirtschaftlichen Zielvorgaben zu widersetzen, wenn diese das Patientenwohl verletzen. Ein machtvoller Auftritt, doch es ist fraglich, ob die Ärzte noch genug Macht haben, um das System von innen heraus zu verändern. Der Berliner Gesundheitsökonom Alexander Geißler denkt weiter. Kliniken müssten unabhängig von Fallpauschalen Sockelbeträge bekommen für all das, was bisher schlecht im Abrechnungssystem abgebildet ist. Profitieren würden einerseits große Krankenhäuser, wenn sie viele schwere, bislang schlecht honorierte Fälle und Patienten mit seltenen Erkrankungen versorgen. Und das kleine Kreiskrankenhaus, das für eine unterversorgte Region überlebenswichtig ist, hätte dann weniger Druck, Krankenhausfälle zu generieren und Erlöse über die Behandlung hochkomplexer Fälle zu erzielen, für die es gar nicht geeignet ist. Knapp 2000 Kliniken gibt es in Deutschland. Auf die Einwohnerzahl bezogen international ein Spitzenwert. Etwa 800 bis 1000 seien überflüssig, so Schätzungen, über die derzeit viel gestritten wird. Wo heute 3 kleine Krankenhäuser dicht an dicht um Patienten konkurrieren, könne man schließlich ein größeres Zentrum bauen, das frei werdende Personal würde dort dringend gebraucht. Doch eine solche Strategie fordert einen langen Atem und Bereitschaft zu Investitionen. Als Vorbild gilt Dänemark. Dort entwickelte man in den frühen 2000er Jahren einen Masterplan, neue Kliniken wurden gebaut, wo vorher keine waren, der Rettungsdienst wurde neu aufgestellt, die Erstversorgung anders organisiert. Ergebnis? Heute reichen den Dänen 25 große Krankenhäuser. In Deutschland gibt es keinen derartigen Plan. Die Krankenhauslandschaft ist über Jahrzehnte wild gewachsen. Und was würde passieren, wenn Politiker jetzt dem lauten Ruf nach Krankenhausschließungen folgen würden, ohne sich zugleich um die Fehlanreize zu kümmern? Es gäbe sie dann weiter, nur mit weniger Kliniken. Das wäre fatal. Für den Berliner Ärztekammerpräsidenten Günther Jonitz ist klar, man muss das Gesundheitswesen ganz neu denken und dem hohen ökonomischen Druck ein Ende bereiten. Ein Vorbild, das Jonitz vorschwebt, existiert in Deutschland schon seit dem Jahr 1884. Es ist das System der Berufsgenossenschaften, die gesetzliche Unfallversicherung. Anders als die Krankenkassen orientiert sie ihre Zahlungen nicht daran, welche Kosten für Medikamente, Personal, Krankenhäuser und Arztpraxen entstehen, sondern daran, wie schnell die Patienten wieder auf die Beine kommen. Weil der Arbeitsfähigkeit des einzelnen Unfallopfers seit bald 1,5 Jahrhunderten ein solch hoher Wert beigemessen wird, ist sie mit allen geeigneten Mitteln herzustellen, heißt es im Sozialgesetzbuch Römisch 7. Ganz anders klingt hingegen eine zentrale Passage in seinem Schwestergesetz, dem Sozialgesetzbuch Römisch 5, das den Alltag der gewöhnlichen Krankenhäuser bestimmt. Sie lautet: Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Der Alltag spiegelt es wider. Alles kommt aus einer Hand, alle arbeiten an einem Ziel, preist Ärztekammerpräsident Jonitz die berufsgenossenschaftlichen Versorgungsstrukturen. Vielleicht käme man mit so einem System einem Ideal näher, in dem nicht mehr Fehlanreize und Profitgier die Krankenversorgung dominieren, sondern nur noch ein Ziel: der gesunde Patient. Dr. Med Elsbeth Fischer, Unfallchirurgin an einem Kreiskrankenhaus. Die Patientin, 75 Jahre alt, war auf der Straße gestürzt und hatte sich die Speiche am Unterarm gebrochen. Auf dem Röntgenbild waren die Bruchstücke nur wenig verschoben. Operieren oder Unterarmschiene? Bei einer jüngeren und berufstätigen Frau wäre es einfach gewesen. Mit einer OP würde sie ihre Hand schneller wieder gebrauchen können. Doch diese Patientin war Rentnerin und darüber hinaus auch noch Rechtshänderin. Sie brauchte ihre linke Hand nicht dringend. Außerdem litt sie an Osteoporose, Knochenschwund, deshalb würde sie ohnehin 4 Wochen einen Gips tragen. Ich erklärte beide Optionen, dazu bin ich verpflichtet, und sie entschied eindeutig keine OP. Um ganz sicher zu gehen, befragte ich noch meine Kollegin und unseren Oberarzt, die sahen es genauso. Am nächsten Tag war unser Chefarzt erbost. Man hätte sie operieren müssen, sagte er. Sie wollte keine OP, sagte ich. Doch. Gerade habe ich mit ihr gesprochen, sie wird morgen operiert. Was soll ich sagen? Er hatte vor ihr seine Pfauenfedern ausgebreitet, mit seiner großen Erfahrung geprahlt und sie so zu einem gänzlich unnötigen Eingriff überredet. Wäre sie meine Mutter gewesen, hätte ich abgeraten. Bei der OP können Nerven und Blutgefäße verletzt werden. Auch die Narkose kann gerade bei älteren Patienten zu Komplikationen führen. Aber der Eingriff bringt 1.800 €, ein Gips nur etwa 50. In den Zeiten von Fallpauschalen zählt jeder Eingriff, und je weniger Zeit er braucht, desto besser. Die OP-Säle müssen rund um die Uhr laufen. Wenn wir weniger Eingriffe machen, klaut uns vielleicht nächste Woche die Gefäßchirurgie einen halben OP-Tag. Und die Geschäftsführung würde sich fragen, was ist in der Unfallchirurgie los? Unter dem enormen Zeitdruck wird oft auch schlechter operiert. Gibt es 2 OP-Varianten, wählt man nicht die bessere, sondern die schnellere. Und es wächst ein Problem für die Zukunft. Junge Kollegen können heute an vielen Häusern ihre Pflichteingriffe nicht mehr absolvieren, weil sie zu lange brauchen würden. Allenfalls assistieren sie. Aber am Ende bekommen sie für die Zulassung zur Facharztprüfung Eingriffe bescheinigt, die sie nicht eigenverantwortlich gemacht haben. Die Gefahr: sie werden mangelhaft ausgebildet, auf die Patienten losgelassen. Dr. Med Arndt Domen, Facharzt für Innere Medizin. Zuckerkranke Patienten haben oft Durchblutungsstörungen und leiden unter Druckstellen, die sich leicht infizieren. Das diabetische Fußsyndrom. Ein älterer Herr kam mit massiven Schmerzen, das Gewebe war bereits schwarz, er konnte kaum laufen. Doch in unserem Haus gab es keinen Platz, auch weil nicht absehbar war, wann er entlassen werden könnte. Bei einem Herzpatienten ist klar, der ist nach dem Setzen eines Katheters weg und das Bett frei für den nächsten. Der Oberarzt der Kardiologie schlug einen Kompromiss vor. Der Patient wurde am Wochenende aufgenommen, ich musste es so organisieren, dass die Behandlung, eine Gefäßaufdehnung, im Rahmen der Rufbereitschaft stattfand und der Patient am Montag entlassen wurde. Am Wochenende werden weniger Menschen eingeliefert, weil wenig vorangeht. Wir haben diese Lücke genutzt, damit die Station keinen Nachteil hatte. In diesem Fall lief es gut. Doch die Behandlung ist langwierig. Die offenen Wunden müssen heilen, die Fußsohlen mit Schienen oder speziell angepassten Schuhen entlastet werden. Funktioniert all das nicht, bleibt als letzter Weg die Amputation. Die Krux? Im Fallpauschalensystem lässt sich die aufwendige konservative Behandlung schlecht abrechnen. Es gibt etwa 3000 Euro. Einfach abschneiden, drastisch gesprochen, ist mit mehr als 10.000 Euro erheblich lukrativer. In Deutschland werden jährlich ca. 40.000 Beinamputationen durchgeführt, 70% davon bei Diabetikern. 4 von 5 könnten vermieden werden. Doch das System setzt hier einen fatalen finanziellen Anreiz. Folgeprobleme und die psychische Belastung durch den Beinverlust werden nicht berücksichtigt. 2002 haben ein Kollege und ich einen Aufruf unter Ärzten gestartet, um das Fallpauschalensystem zu verhindern. Gut 800 haben unterschrieben. Bewirkt hat es nichts. Viele Ärzte leiden, aber funktionieren. Wer sagt, ich mache da nicht mit, dessen Klinik ist nach 2 Jahren pleite. Als ärztlicher Leiter bin ich jahrelang im Hamsterrad mitgelaufen. Meine Sorge ist das belastete Verhältnis zwischen Arzt und Patient. Das Vertrauen ist bei vielen erschüttert. Dr. Med Maike Manns, Gynäkologin, Schwerpunkt Geburtshilfe. Eine Situation, wie sie allnächtlich vorkommt. Eine junge Frau, Erstgebärende, liegt in den Wehen, die Herztöne des Kindes werden langsamer. Sie fühlt sich stark, nie hat sie darüber nachgedacht, sich die Schmerzen der Geburt durch einen Kaiserschnitt zu ersparen. Um 2 Uhr nachts klingelt die Assistenzärztin ihre Oberärztin aus dem Schlaf. Mit schlechtem Gewissen, denn die Oberärztin war bis spät abends da, ihre nächste Schicht beginnt am Morgen. Schlaftrunken kommt sie in die Klinik und stellt fest, kein Notfall. Man könnte bis zum Morgen warten. Trotzdem macht sie einen Kaiserschnitt. Warum? Ein unkomplizierter Kaiserschnitt braucht maximal 1/2 Stunde, danach kann sie schlafen gehen. Vor allem aber bringt die Fallpauschale 3000 Euro, die natürliche Geburt nur 2000. Das ist ungerecht. Denn natürliche Geburten benötigen genauso viel Personal, sind aber nicht berechenbar. Mal dauern sie 5, mal 16 Stunden. Eine Hebamme, eine erfahrene Frauenärztin und das OP-Pflegepersonal müssen immer vor Ort sein. Bei Schwangeren kann die Lage jederzeit vom absoluten Wohlbefinden in eine für das Baby bedrohliche Situation kippen. Schon 10 Minuten Sauerstoffmangel können zu schweren Geburtsschäden führen. Aber Kaiserschnitte sind da nur scheinbar die bessere Alternative. Die Gebärmutter wird verletzt, die Narben machen künftige Geburten komplikationsreicher. Die Kinder brauchen häufiger medizinische Nachsorge und erkranken öfter an Asthma oder Diabetes. Die Patientinnen sind so ahnungslos, sie vertrauen dem Rat der Ärzte. Einen habe ich erlebt, der setzte sich gerne an den Bettrand und sagte, wenn Sie meine Frau wären, würde ich Ihnen Kaiserschnitt empfehlen. Die Geburtshilfe wird insgesamt so schlecht vergütet, dass die Versuchung, sich von ökonomischen Überlegungen korrumpieren zu lassen, besonders hoch ist. Nach 25 Jahren an verschiedenen Kliniken habe ich an einem Dezembertag 2018 als Chefärztin nach einer Krisensituation entschieden, das will ich nicht mehr. Mit mir zusammen kündigten 5 Oberärztinnen. Es hat für Presserummel gesorgt. Ich hoffe, es war für etwas gut. Die Patienten müssen verstehen, was ihnen heutzutage in Krankenhäusern widerfährt. Professor Dr. Med Ingeborg Grägelow-Mann, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Die Kinderheilkunde zeigt die Probleme des DRG-Systems wie unter einem Brennglas. Viele kleine Patienten fallen durch die Maschen des Systems. Ein Beispiel: Ein Kind kam mit schweren Schäden am Gehirn und der Lunge zur Welt. Bei uns wurde es nun mit einer akuten Lungenentzündung eingeliefert, die Hauptdiagnose. Die mehrfache Behinderung hingegen lässt sich nicht abbilden. Doch dieses Kind hat natürlich einen komplett anderen Bedarf als ein gesundes. Es muss aufwendiger überwacht werden, braucht mehr Kontrolluntersuchungen. Kinder machen bei medizinischen Maßnahmen nicht einfach mit. Die Schwestern und Pfleger müssen viel mehr erklären und trösten, mit den Eltern sprechen. Eine Lungenentzündung verläuft wegen der Grunderkrankung mit der vorgeschädigten Lunge schwerer und die Behandlung dauert schnell doppelt so lang. Die Kosten beliefen sich auf rund 9.500 Euro. Ersetzt bekamen wir in diesem Fall aber nur 2.700. Es ist ein Grundfehler im System, dass nur die Diagnose betrachtet wird, nicht der Patient in seiner Gesamtsituation. Zudem haben wir in der Kinderheilkunde enorme Vorhaltekosten aufgrund der vielen Notfälle, für die das Pflegepersonal und Ärzte tags und nachts bereitstehen müssen. 80% der Behandlungen sind kaum planbar. Im Winter quellen die Zimmer während der Grippeepidemie über, im Sommer stehen sie manchmal leer. Wir werden immer wieder zum Vorstand zitiert und müssen uns rechtfertigen. Er unterstützt uns, doch es gibt auch die Vorgabe einzusparen. Ein ständiger Kampf. Mit immer mehr Leistung versuchen wir zu kompensieren, was im Budget nicht abgebildet ist, was alle stresst. Wir stehen im Konflikt zwischen unserem ethischen Anspruch, dem hippokratischen Eid, und dem Alltag, in dem plötzlich ökonomische Argumente schlagend sein sollen. Doch wir ändern unsere Medizin nicht, damit sie in das DRG-System passt. Das System muss sich den Bedürfnissen anpassen, nicht umgekehrt. Professor Dr. Med Achim Schneider, Gynäkologie, Schwerpunkt Onkologie. Brustkrebspatientinnen haben genug damit zu tun, ihre schwere Erkrankung zu verarbeiten. Unnötige Operationen sollte man ihnen möglichst ersparen. Brauchen sie zum Beispiel eine Chemotherapie, muss dafür ein Katheter in eine große Vene gelegt werden. Ein kleiner Eingriff, den wir früher, wann immer er angezeigt war, im Rahmen der Tumoroperation oder einer Lymphknotenentnahme durchführten. Die OP-Zeit verlängerte sich dadurch unwesentlich. Dann aber kam das Abrechnungssystem nach Fallpauschale. Egal, ob wir Venenkatheter legten oder nicht, die Klinik verdiente das gleiche Geld, zahlte aber drauf für die Materialkosten, die nicht extra erstattet wurden. »So machen wir Verluste«, ließ mich die Krankenhausverwaltung wissen. Niemand sprach es konkret aus, aber es war klar, welche Konsequenz ich zu ziehen hatte. Keine Venenkatheter mehr legen. Meine Patientinnen mussten sich also fortan nach der Entlassung aus der Klinik ambulant nochmal bei einem Gefäßchirurgen auf den OP-Tisch legen. Das ist nur eine von vielen Situationen, die ich in meiner Zeit als Krankenhausarzt nach der Einführung der Fallpauschalen erlebte, in denen die ökonomischen Interessen des Hauses dem ethisch Vertretbaren im Weg standen. Was mir Angst macht: Bald werden alle unsere Kliniken von Ärztinnen und Ärzten geführt, die es gar nicht mehr anders kennen, weil sie in dieses System hineingewachsen sind. Dr. Med Günther Jonitz, Präsident der Ärztekammer Berlin. Ein älterer Mann irrt nachts verwirrt durch die Straßen und wird vom Rettungsdienst in die Notaufnahme gebracht. Das passiert täglich hunderte Male. Alte Menschen vergessen oft zu trinken, was zu Verwirrtheitszuständen führen kann. Früher, Als Krankenhäuser nach Aufenthaltstagen bezahlt wurden, war das ärztliche Vorgehen einfach. Stationär aufnehmen, mit Flüssigkeit versorgen. Am nächsten Morgen fragten die Patienten erstaunt, wie sie in die Klinik gekommen waren. Seit dem Jahr 2003 wird pro Fall eine Pauschale bezahlt, die sich nach der Hauptdiagnose richtet. Nun sind solche Patienten ein Problem. Die Kassen könnten die Kostenübernahme verweigern, weil keine Krankheit vorliegt oder zumindest Abschläge fordern, wenn der Aufenthalt unterhalb der unteren Grenzverweildauer liegt. Falls der Patient wirklich dement ist, vergehen Tage, bis die Stationsärzte Informationen zusammengetragen haben. Hausarzt, Medikamente, Erkrankungen, Angehörige, häusliche Versorgung. Viel Zeitaufwand, der nicht bezahlt wird. Die jungen Kollegen, die solche Patienten aufnehmen, erzählen mir, dass sie dann Ärger mit ihren Oberärzten bekommen. Natürlich kann man sich mit Tricks behelfen. Der Patient rechnet sich, wenn man ihm die Diagnose akutes Nierenversagen verpasst und eine Blutwäsche durchführt. Auch das passiert. Das Pauschalensystem ist auf gegenseitigem Misstrauen aller Beteiligten aufgebaut. Kassen unterstellen den Kliniken Betrug und die retten sich, indem sie Diagnosen und Therapien optimieren. Eine Gratwanderung an der Grenze zum Betrug. Verlierer sind gerade die besonders Schutzbedürftigen. Kinder, Alte und chronisch kranke Patienten. Der wirtschaftliche Druck unterhöhlt die Ethik der Medizin. Ich habe von Anfang an dagegen gekämpft. Befürworter argumentieren, dass das System doch auch in Australien funktioniere, wo es erfunden wurde. Sie verschweigen, dass es dort nicht für die Vergütung genutzt wird, sondern fürs Controlling und die Verteilung von Krankenhausbudgets. In Australien nämlich dürfen Krankenhäuser Verluste machen, ohne dass Personal gekürzt wird oder gleich die Pleite droht. Deshalb würde man dort einen alten, verwirrten Mann ohne jede Diskussion stationär aufnehmen. Dr. Med. Justus Hilpert, Anästhesist und Allgemeinarzt. Es war an einem Tag, an dem alle 38 Betten unserer Intensivstation belegt waren. Ein Notfall aus dem OP war angekündigt. An unserer Uniklinik gab es 3 Intensivstationen, so rief ich meine Kollegin an, ob sie mir einen Patienten abnehmen könnte. »Ist er beatmet?«, fragte sie. »Nein«, sagte ich. »Schade. Wäre er beatmet, würden wir ihn sofort übernehmen.« Ich war fassungslos. So sehr hatte das ökonomische Denken um sich gegriffen? Beatmung rettet Leben, wenn Patienten im Koma liegen oder eine Lungenentzündung haben. Andererseits aber steigt mit der Beatmungszeit das Risiko, an ebenso einer Lungenentzündung zu erkranken und die Entwöhnung von den Geräten wird schwerer. Doch beatmete Patienten bringen viel Geld. Die Honorierung steigt in festgelegten Zeitabständen. Ab 24 Stunden werden bei Schwerkranken etwa 25.000 Euro vergütet, ab 95 Stunden dann schon 58.000. Wenn auf einer Station der Case-Mix-Index nicht stimmt, wenn also zu wenige Patienten schwere, gewinnträchtige Erkrankungen haben, dann steigt die Versuchung, sich über das Patientenwohl hinwegzusetzen. Ich kenne Berichte aus anderen Kliniken, dass sogar Sterbende noch beatmet wurden, um die Schallmauer zu durchbrechen. Auch wir lieferten nicht die gewünschten Zahlen. Die Verwaltung beließ es bei diskreten Hinweisen wie »Ihr müsst eure Beatmungen besser kodieren«. Nun wusste jeder. Weniger Erlöse bedeuten langfristig weniger Stellen. Dann würde die Arbeit noch belastender. Deshalb genügte das, damit Teammitglieder laut darüber nachdachten, ein Ampelsystem mit Stoppuhr einzuführen. Sodass Patienten auf keinen Fall zu früh von der Beatmung entwöhnt würden. Ich habe mich mit anderen dagegen gestemmt, aber solche Erlebnisse haben mich schließlich dazu gebracht, meine Stelle als leitender Oberarzt zu kündigen und eine zweite Weiterbildung zum Allgemeinarzt zu absolvieren. Zurück blieben viele hervorragende Kollegen, die weiterhin versuchen, unter diesen Bedingungen bestmögliche Medizin zu machen. Sie haben dieses System nicht verdient. Von mir ist der starke ökonomische Druck endlich gewichen. Ich bin nur noch meinem Gewissen verantwortlich. Das erlebe ich als tägliche Befreiung. Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdatenredaktion Telefon 040 3703 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung Deutsche Zentralbücherei für Blinde, DZB, Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail abo@dzb.de. www.dzb.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB 2019. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10. BIC WELADE 8LXXX.